Nicht leicht beheben, über den Drucker rüber weg,
Einfach mal luppen.
Ja, da sind wir wieder. Einfach mal luppen ist zurück. Und nach dieser, ja, doch anderen Folge, sage ich mal, letzte Woche aus Leipzig, sind wir heute hier mit Gast. Und das haben wir auch in der Folge letzte Woche schon angekündigt. Wir freuen uns heute wirklich sehr auf Bernd Reichert. Wir haben Bernd dich schon letzte Woche ein bisschen vorgestellt. Er ist der CEO der in Madrid ansässigen Firma A22 Sports Management, die ja vor noch nicht allzu langer Zeit von den Super League-Befürwortern Juventus Turin, Barcelona und Real Madrid beauftragt worden ist, eben dieses Projekt Super League anzuschieben, zu erklären, in den Dialog zu gehen. Und wir freuen uns sehr, dass er vor allem erstmal mit uns heute in den Dialog geht. Bernd, erstmal herzlich willkommen bei Einfach mal luppen. Wir freuen uns sehr, dass du dabei bist.
Super, vielen Dank. Danke für die Einladung und ja, ich freue mich heute mal mit zu luppen mit euch.
Ha, so sieht's aus. Und wer auch wöchentlich mitluppt, ist hier der am heutigen Tage der Dritte im Bunde. Felix, schöne Grüße nach Berlin.
Ja, vielen Dank. Entscheidend mitluppt, würde ich sogar sagen. Auch wie viele sagen, nicht nur ich. Aber ja, auch ich freue mich sehr, Bernd, dass du dabei bist. Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch zu einem spannenden Thema und mal gucken, wie das so wird.
Ja, das denke ich auch, dass es auf jeden Fall spannend ist. Trotzdem vorneweg einfach auch mal als Erklärung. Also Bernd und ich, wir kennen uns schon eine ganze Zeit auch persönlich, unter anderem ja auch von deinen vorherigen beruflichen Stationen. Erzähl doch mal ein bisschen von dir, Bernd, von deinem Werdegang und wie du jetzt dahin gekommen bist, wo du heute bist.
Ja, gerne. Ja, ich bin im Allgäu aufgewachsen, auch natürlich, wie so viele, leidenschaftlich Fußball gespielt. Hat nicht ganz gereicht, auf euer Niveau zu kommen, aber die Chance dann zu nutzen, beruflich im Fußball einzusteigen, das habe ich verfolgt und habe dann in der Sportvermarktungsbranche angefangen, kam dann zu Real Madrid und durfte dort ein Sponsorship umsetzen und habe die große, ja, Fußballwelt dort inhaliert und hat mich nicht mehr losgelassen, bin dann trotzdem beim Fernsehen gelandet, zuerst in Spanien, dann hier in Köln, zuerst bei Vox und später als Geschäftsführer von der RTL-Gruppe in Deutschland. Und ja, wir haben uns vor 6, 7, 8 Jahren kennengelernt. Ich glaube, auch bei der Arbeit mit deiner Stiftung und, und RTL, wir helfen Kindern. Und in Madrid haben wir uns mal getroffen. Und deshalb freut es mich sehr, dass du den Ball wieder aufgegriffen hast und gesagt hast, jetzt musst du hier mal zu uns kommen. Sehr gerne.
Ja, jetzt musst du zum Rapport, habe ich mir
ganz
gedacht.
Genau, ganz genau.
Jetzt bist du bei A22 Sports Management, der CEO. Ich habe mir vorher das okay geholt von dir, dass man das in sämtlichen Sprachen aussprechen kann, wie man möchte. Erklär doch mal, wie du dazu gekommen bist. Ist ja auch ansässig in Madrid und eben dann auch jetzt wieder, glaube ich, nach recht vielen Jahren der Kontakt mit Real und vor allem auch mit Florentino Perez.
Ja, also der Kontakt hat über die Jahre nicht so richtig abgerissen. Das finde ich auch schön, wenn man so Weggefährten hat und im Kontakt bleiben kann, gerade über den Fußball. Solche Verbindungen sind dann stark und natürlich habe ich das auch vor 1,5 Jahren mitverfolgt, die erste Initiative und die heftigen Reaktionen auf den Vorschlag der Superliga. Sie haben daraus gelernt, aber sie wollen gerne weiter Vorschläge machen, wie der europäische Clubfußball weiter nach vorne gebracht werden kann. Und den Weg mitzugestalten, ist sowohl persönlich als auch professionell für mich eine super spannende Aufgabe, auf die ich mich freue und die mich sehr motiviert.
Wie lange hast du gebraucht, sage ich mal, diese Anfrage anzunehmen? Weil ich meine, ich glaube, dass dir ja mehr als bewusst ist, dass ja das Thema auch ganz allgemein ein sehr, sehr heiß diskutiertes, heikles Thema ist. Wie lange hast du da gebraucht, auch diesen Auftrag, nenne ich es jetzt einfach mal, anzunehmen?
Ach, wir haben schon ein paar Monate darüber gesprochen, wie die Herangehensweise ist, worum es wirklich geht. Mhm. Also ich glaube, dass es einen breiteren Konsens gibt innerhalb der Fußballgemeinde. Es laufen Dinge falsch und wir müssen mal einhalten und darüber sprechen.
Mhm. Ja, sprechen auf jeden Fall, das hilft immer. Ich glaube, vielen ist das Thema bekannt. Trotzdem holen nochmal die Leute auch mit rein, die jetzt vielleicht noch nicht so ganz drin sind im Thema, so mal ganz allgemein die Super League, was ist da so der Grundgedanke?
Also die Initiative zielt darauf ab, dass wir mit der europäischen Fußballgemeinde in einen Dialog gehen wollen. Wir sind der Meinung, dass der europäische Fußball sein Potenzial im Moment nicht hebt und dass er bessere Spiele und besseren Wettbewerb in Europa bieten kann. Wir machen uns Gedanken über das wirtschaftliche Ökosystem der Clubs, die finanziell im Moment unter Druck stehen. Und wir glauben, dass der europäische Clubwettbewerb auch am besten von den Clubs selbst ausgerichtet und organisiert werden sollte, wie sie das in den nationalen Ligen tun. Deshalb gehen wir auch nochmal in die Öffentlichkeit und erklären auch, wie der Vorstoß in den letzten 1,5 Jahren auch sich verändert hat und erklären, dass wir von dem Konzept der permanenten Mitgliedschaft einzelner Clubs, die nicht auf- und absteigen können, Abstand genommen haben und dass wir ein offenes System wollen, in dem die nationalen Ligen über Auf- und Abstieg und Zugang zum europäischen Fußball weiter eine wichtige Rolle spielen.
Du hast gesagt, es fühlt sich so an, als wenn es einen breiteren Konsens gibt. Wie würdest du so die aktuelle Situation und Stimmung da zusammenfassen?
Also es gibt auf der einen Seite einen Konsens, das wirtschaftliche System im Moment unter Stress steht. Da hat sicherlich auch die Corona-Krise und der Verlust von Zuschauereinnahmen eine wichtige Rolle gespielt. Aber grundsätzlich ist das System nicht mehr in sich, finanziert sich nicht mehr in sich selbst. Und es werden immer Zahlungen von außen notwendig und der Financial Fairplay, also die Regulierung von Investments, funktionieren auf europäischem Fußball nicht so wie beispielsweise beim nationalen Lizenzierungsverfahren. Das heißt, die Frage, ist das Fußballökosystem weiterhin, ist es nicht mehr nachhaltig? Und was können wir tun, damit das wirtschaftlich stabiler wird? Das ist eine der wichtigen Fragen, wo viele Zugeständnisse machen und sagen, ja, darüber müssen wir sprechen. Da läuft vieles im Moment falsch. Und das Zweite ist eben die Qualität auch des Wettbewerbes. Warum ist der europäische Clubfußball, der unter der Woche gespielt wird, warum ist der nicht der beste Fußball, den es europaweit gibt? Warum ist die English Premier League in vielen Aspekten enteilt? Und warum ist die Wettbewerbssituation manchmal so in so Unwuchten geraten? Das sind so Themen, über die wir gerne sprechen würden.
Mit enteilt meinst du jetzt aber vor allem finanziell?
Ja, finanziell, aber auch was die Zuschauerschaften angeht. Das globale Interesse an der Premier League ist riesengroß. Das drückt sich dann natürlich auch in Erlösen nieder. Aber die Premier League schafft es Woche für Woche Topspiele zu liefern, die unglaublich viel Interesse wecken. Es gibt in der Champions League eben oft in frühen Phasen wahnsinnig viele Spiele, die eben gar keine Konsequenz mehr haben auf den weiteren Ausgang des Verlaufes, wo man Spiele spielt, die eigentlich maximal dazu führen, bin ich jetzt Erster oder Zweiter, ausgeschieden bin ich schon, ich bin ohnehin schon weiter. Ja. Einfach Spiele ohne Konsequenz. Was vergeben wir uns da und wie können wir da unter Umständen ein besseres Format und einen besseren Modus finden?
Werbung. Lieber Toni, ich habe dir vor einiger Zeit hier mal vorgeschwärmt. Das könnte ich jetzt immer noch machen, aber ich frage dich erstmal, ob du mittlerweile mit deiner Air-Up-Flasche versorgt bist und ob du da schon erste Erfahrungen gesammelt hast.
Beides ja, Felix. Beides ja.
Jetzt bin ich gespannt.
Ja, ich muss sagen, ich habe das ja ein bisschen dargelegt, ne, mein Problem, dass ich nicht nur gefühlt, sondern tatsächlich zu wenig trinke über den Tag. Also so rund um den Sport würde ich sagen, okay, aber im Laufe des Tages, man spricht ja meist so von so um die 3 Liter, ne, was man so zu sich nimmt. Also da komme ich, wenn es gut läuft, auf die Hälfte. So, und da habe ich jetzt natürlich große Hoffnung in Air abgesteckt, dass ich dadurch da meine Schwäche ein bisschen ausmerzen kann. Ja, und siehe da, Felix, erste Erfolge sind zu vermelden. Also ich habe jetzt einmal wirklich strikt geguckt, ne, und da war ich wirklich dann am Ende des Tages bei 2,5 Liter, also wirklich 1 Liter mehr als sonst.
Oh ja.
Das ist ja signifikant, kann man das ja fast.
Drastisch.
Drastisch, auch das. Der Effekt ist da. Und was natürlich absolut hilft, ja, kann man da von Geschmacksrichtung, ich glaube, man kann von Geschmacksrichtung sprechen, ne?
Muss man sogar.
Natürlich am ersten Tag direkt 3 verschiedene ausprobiert, weil man ist ja so in einer Probierlaune.
Ich bin echt gespannt gerade, welches deine Lieblings. Ich bin wirklich gespannt. Erzähl weiter.
Also,
ich lausche.
Also, wenn ich jetzt eine Liste, ich habe noch nicht alle, ne? Also, es gibt ja viele, ne? Alle habe ich noch nicht probiert, aber von denen, die ich bisher probiert habe, ist meine 1 auf jeden Fall Peach, also Pfirsich.
Ja.
Finde ich fantastico. Dann bin ich auch ein großer Freund immer von Zitrone, also Lemon, das geht immer. Und ist ja auch kein Geheimnis, ne, dass es ein bisschen Cola-affin wir sind, ne? Und auch da muss man sagen, ja, ist gut. Ist einfach gut.
Ja, Toni, du sprichst von Geschmacksrichtung. Ich als professioneller Air-Up-Nutzer schon sage dir, das nennt sich
Pots.
Ja gut, dann ist das so. Also ich habe jetzt da schon mal so meine kleine Rangliste und noch viel wichtiger ist, dass ich es nutze, dass ich auch abends immer schön schaue, dass das noch einmal eine Runde dreht im Geschirrspüler, dass das auch morgens wieder bereit ist, ne, die Flasche. Also Felix, guter Tipp von dir.
Ja.
Natürlich, ich weiß, die Kunst besteht am Ende darin, das konstant und längerfristig zu machen, aber ich muss sagen, erste Erfolge sind zu erkennen.
Bei mir hält das ja schon ein paar Wochen, aber ich habe großes Drama, muss ich sagen.
Also erstmal muss ich vorher vielleicht nochmal sagen, ich bin jetzt, sag ich mal, ein Air-Up-Nutzer. Du bist ja jetzt schon so ein Air-Up-Pro, ne? Also ja. Was ich bisher noch nicht gemacht habe, ist so das mitgenommen auf Reisen. Bisher beschränkt sich das wirklich auf zu Hause trinken. Du bist jetzt da schon eine Weiterentwicklung. Du bist quasi, wie soll man sagen, ich bin Glumanda, du bist Glurak. Oder weiß nicht, wie man das vergleichen kann. Jedenfalls nimmst du das jetzt auch schon mit, so auf Zugfahrten und so, ne? Was ja auch super praktisch ist. Man braucht ja immer nur mit Wasser auffüllen, ne? Das ist gut, das ist schlau, Felix.
Ja, das ist sehr praktisch, aber das birgt auch die Gefahr und das wurde mir zum Verhängnis, nämlich ich habe es im Zug verloren. Meine Air-Up-Flasche habe ich im Zug verloren. Also wenn das hier gehört wird von unseren Partnern und Freunden von Air-Up, da müsste nochmal eine Flasche kommen, vielleicht. Du hast gesagt, du hast die Geschmacksrichtung schon gesagt, bei mir ist immer noch Orangeade mein Lieblingspot, also die Mischung aus Orange und Lemonade. Da bin ich immer noch ganz großer Fan und ja, ich merke das aber auch jetzt, wo ich die verloren habe, ne, dass mir das wirklich fehlt. Vielleicht noch einen kleinen Hinweis für alle lieben Hörer und Hörerinnen. Seit Mitte April gibt es ja die neue Gen 2. Die gibt es auch in weiteren sommerlichen Farben. Und da kann ich einfach nur mal empfehlen, in den Shop vorbeizuschauen. Da sind sehr schöne Farben dabei.
Vielleicht noch ein paar Vorteile ganz knapp zusammengefasst. Also die ist natürlich auslaufsicher, ne? Ansonsten spülmaschinenfest, das habe ich ja schon angesprochen. Gibt zwei Größen, 600 Milliliter und 1 Liter. Und die wird produziert in Österreich. So. Kann man vielleicht sagen, kann man aber sich trotzdem holen. Gut.
Aber wenn das der David hört.
Das der David hört. Nein, also wirklich Empfehlung, mittlerweile auch von mir. Und ja, Link hier in den Shownotes und ja, lasst euch schmecken. Ne?
Wasser trinken, sehr wichtig. Und da macht's auch noch Spaß.
Werbung Ende.
Aber frage ich dich, wie fühlt sich das an? Hat es die gleiche Intensität? Macht es genauso viel Spaß? Ist es genauso gefühlt wichtig? Ist da jedes Spiel gleich?
Natürlich ist es ein Unterschied, wenn du nach 4 Gruppenspielen qualifiziert bist. Dann haben vielleicht die letzten 2 nicht mehr ganz diese Spannung. Auf der anderen Seite ist es dann natürlich trotzdem noch der Fall, dass du sagst, pass auf, du solltest es gewinnen, um dann wenigstens auch den ersten Platz sicherzustellen, ne? Weil wir wissen ja alle, dass dann ab dann die Auslosung eben auch so festgelegt ist, dass der Erste den Zweiten bekommt im Achtelfinale, was nicht immer heißt, dass es einfacher ist, das haben wir letztes Jahr gesehen, aber wo jetzt mal tendenziell die Gruppenzweiten dann natürlich qualitativ ein kleines Stück hinter den Gruppenersten sind. Das heißt also, es gibt schon immer wieder Gründe, warum jedes Spiel wichtig sein sollte. Gerade wir haben jetzt ehrlich gesagt auch die letzten Jahre jetzt in den Gruppen nicht immer nur geglänzt, auch in den Jahren, wo wir die Titel geholt haben am Ende, war es schon mal oft so, dass wir auf jeden Fall den 5. teilweise auch noch den 6. Spieltag sehr gut gebrauchen konnten, um uns zu qualifizieren. Ich erinnere mich da, keine Ahnung, von vor 2 Jahren, wo wir gegen Gladbach zu Hause gewinnen mussten am 6. Spieltag, weil wir 2-mal gegen Donetsk verloren haben. Auch jetzt, morgen, sage ich mal, spielen wir ja noch um Platz 1. Also wir müssen höchstwahrscheinlich das Spiel gewinnen, um Erster zu sein. Aber es gibt natürlich auch andere Beispiele. Auf der anderen Seite, wenn ich mir jetzt Bayern anschaue zum Beispiel, sie waren nach 4 Spielen qualifiziert. Da habe ich jetzt nicht das Gefühl gehabt, als sie in Barcelona gespielt haben, dass denen das nicht mehr wichtig wäre, sage ich mal, wo sie 3-0 gewonnen haben. Von daher, ja, grundsätzlich schon. Und natürlich gibt es auch 2 Ausnahmen. Wissen, sage ich mal, wer wahrscheinlich die Mannschaften sind, die im Achtelfinale sind. Und natürlich kann man dann natürlich überlegen, okay, 6 Spiele dann für jeden, wo du eigentlich vorher schon ungefähr dir ausrechnen kannst, mal mit 1-2 Überraschungen, wer das Achtelfinale spielt. Klar, den Grundgedanken verstehe ich.
Gut ist ja, dass du morgen mitspielen darfst und nicht gesperrt bist, wie in der Liga.
Ja. Ist korrekt, ist korrekt.
Wie so oft. Na, ich möchte nochmal zu dem Grundgedanken kommen. Der Grundgedanke des Sports ist eigentlich der Wettkampf. Und du hast ja gesagt, die erste Idee ist ja auch deswegen gescheitert, weil da irgendwie zu wenig Wettkampf mit Aufstieg und Abstieg Teil des Ganzen war. Wie sieht das denn jetzt zum Beispiel aus mit der Super League? Also wir haben mit zum Beispiel jetzt Juventus Turin und Barcelona 2 Mannschaften, die sich jetzt sportlich nicht für die K.O.-Phase der Champions League qualifizieren. qualifizieren, die aber ja ein starker Befürworter sind. Gibt es denn in der theoretisch neuen Super League die Möglichkeit, dass diese beiden Mannschaften dann auch nicht dabei sind, weil sie es einfach sportlich nicht geschafft haben?
Also ganz klar, der sportliche Wettkampf ist für alle gleich und der sportliche Wettkampf muss jedem Club die Möglichkeit geben, den europäischen Traum zu leben. Und dafür muss er sich qualifizieren. Und wie das Format dann über Auf- und Abstieg und wie er über Zugang zum europäischen Wettbewerb sich organisiert über die nationalen Ligen, darüber würde ich gerne mit möglichst vielen Leuten sprechen, wie man sowas bauen kann und umsetzen kann und wie es dann unter Umständen einfach insgesamt für jeden den Wettkampf größer, attraktiver macht. Aber der Grundgedanke des sportlichen Wettkampfs, der steht im Zentrum. Da gibt es gar kein Vertun.
Ja. Vielleicht kannst du einfach nochmal ein paar Sätzen ganz simpel auf die Leute sagen, warum brauchen wir diese Super League?
Was unserer Ansicht nach ein wichtiger Gedanke ist, wie können wir weiterhin den attraktivsten Fußball bieten, damit wir auch weiter junge Generationen für den Fußball faszinieren, weil, und das weiß ich aus beruflicher Erfahrung, es ist immer schwieriger, junge Menschen 90 Minuten an ein Live-Spiel zu binden. Es gibt so wahnsinnig viele alternative Optionen für Unterhaltung und der Gedanke, können wir einen Wettbewerb so attraktiv gestalten, dass er wirklich vom ersten Spieltag bis zum letzten Spieltag und eben nicht erst ab dem Achtelfinale eine große Faszination ausübt. Können wir es schaffen, dass an diesem europäischen Wettbewerb möglichst viele Clubs wirklich auch wirtschaftliche Stabilität erlangen, daran wachsen und darauf aufbauen können? Vielen Clubs, die sich einmal für die Champions League qualifizieren, haben Schwierigkeiten, wirklich darauf solide einen Wachstumsschritt zu machen. Das sind alles Themen, über die wir in der nächsten Zeit sprechen wollen und die dann natürlich auch in Vorschläge überführt werden sollen. Darauf freue ich mich schon. Es geht nicht nur um den Dialog. Am Ende des Dialogs müssen Vorschläge stehen zu Financial Fair Play, zu einem Modus, wie Solidarität dann auch die ganze Pyramide des Fußballs wieder erreicht, wie man das Fanerlebnis im Stadion, aber auch vor dem Fernseher verbessern kann. Auch Aspekte wie die Gesundheit der Spieler finde ich wahnsinnig wichtig, weil immer nur mehr Spiele ist überhaupt keine Option. Deshalb muss man auch mit den anderen Wettbewerben in Austausch treten, bevor man solche Gedanken dann formuliert. Okay.
Das heißt, das interpretiere ich jetzt so, dass das ja alles schon dann noch relativ am Anfang steht. Also der Status quo ist, dass man aktuell im Dialog ist und jetzt, sag ich mal, noch nicht irgendwie Konkretes entweder kommunizieren kann oder kommunizieren will?
In Luxemburg am obersten Europäischen Gerichtshof wird darüber entschieden, ob die UEFA überhaupt ihr Monopol, das sie auf den europäischen Clubfußball hält, auch so fortschreiben kann, wenn sich dort grundlegend was ändern soll. Dann muss der Dialog auch allen Mitgliedern der Fußballfamilie und den Clubs bewusst machen. Reform ist nicht nur notwendig, wie ich glaube, sondern Veränderung steht auch bevor. Und ich glaube, dass die Clubs auch in der Lage wären, in Europa den Wettbewerb selbst auszurichten, genauso wie sie das in jeder Liga auch machen. Die Bundesliga wird auch von ihren Clubs organisiert. Die richten den Wettbewerb aus. Ja. Nur in Europa herrscht immer noch die Meinung vor, das kann auf europäischer Ebene nur der Verband selbst, die UEFA. Da hat sie dann eben ein bisschen viel Hüte auf als Regulierer und als Ausrichter. Und ich bin der Meinung, die Clubs können das selbst besser.
Wenn ich mal einmal ganz kurz, du hast eben gesagt, in Europa hast du es auch so betont, dass ich das interpretiere, wenn wir mal aus Europa weggehen, gibt es da schon für euch auch Beispiele, die ihr sicher auch ja so ein bisschen als Vorreiter seht. Gehen wir mal in die USA. Egal, ob das die amerikanische Fußballliga ist oder wenn wir über die NBA zum Beispiel sprechen. Also A, haben wir da kein Auf- und kein Abstieg. Habt ihr noch nicht gehört, dass sich da jemand drüber beschwert hat. Und vor allem haben wir dort eine gleiche Verteilung an Einnahmen, Fernsehgeldern, Marketing, weil eben die NBA oder sonstige Ligen einfach vor allem auch daran interessiert sind, dass die Kräfte ausgewogen sind und die Spiele spannend sind. Ist das etwas, wo ihr euch auch irgendwie ein Stück weit dran orientiert habt bei den Ideen der Super League?
Also ich glaube, es ist verpflichtend, dass man solche Beispiele im Blick hält, obwohl man sich natürlich deutlich vor Augen führen muss, wie unterschiedlich auch die Kulturen sind. Ich habe vorher Europa erwähnt, weil ich sagen wollte, dass in den einzelnen Ländern, also in Deutschland, Italien, Spanien, Frankreich, England, eigentlich überall, die Clubs bereits ihren Wettbewerb auf nationaler Ebene selbst organisieren, nur eben den europäischen Clubfußball nicht. Aber die amerikanischen Sportturniere sind schon bemerkenswert auf dem Vormarsch, also in Deutschland, was die NFL mittlerweile auch an Gefolgschaft mobilisiert, ist bemerkenswert. Ich habe letztes Mal bei Oliver Kahn gelesen, dass sie für das Münchner NFL-Spiel über 1 Million Tickets hätten verkaufen können. Das sind so die Hallo-Wach-Momente, wo man sagt, okay, und setzen wir im Fußball wirklich die Top-Spiele dagegen und können wir den Wettbewerb unter Umständen noch deutlich attraktiver machen, wenn ein Spiel, das keine Konsequenz mehr auf den Ausgang hat in der Vorrunde der Champions League, eben nur ein Sechstel der Zuschauer vor den Fernseher mobilisiert wie ein Topspiel, dann ist die Frage berechtigt, verpassen wir hier gerade einen Zug, der an anderer Stelle abgeht? Und die Frage halte ich für legitim und debattierwürdig.
Ich würde gerne nochmal auf das Financial Fairplay zurückkommen. Ich passe hier mal so ein bisschen auf, dass die Hörer auch nochmal mit reingeholt werden.
Ja, gerne.
Vielleicht auch nicht jeder das vielleicht von Anfang an versteht. Vielleicht kannst du das nochmal kurz erklären, wie es aktuell, sag ich mal, definiert ist oder auch wie ihr das dann vielleicht anders definieren würdet in Zukunft mit der Super League.
Also Financial Fairplay sind die Regularien, die auch in wirtschaftlicher Hinsicht für einen ausgewogenen, ausbalancierten Wettbewerb verantwortlich sind. Auf nationaler Ebene
sollten.
Oder sein sollten. Auf nationaler Ebene heißt es dann oft auch und ist dann noch ein bisschen fast intensiver oder detaillierter Lizenzierungsverfahren, in dem die Clubs wirklich auch auf Herz und Nieren geprüft werden und ihre wirtschaftliche Situation offenlegen müssen. Auf internationaler Ebene oder
würden alle Super League Befürworter damit eintreten
ich glaube,
dürfen?
Also die Befürworter der Super League hatten vor 1,5 Jahren, also weit vor meiner Zeit, auch konkrete Vorschläge, indem sie gesagt haben, wir brauchen auf europäischer Ebene ein starkes Financial Fairplay. Vor allem eins, das auch umgesetzt wird und das Verstöße ahndet. Und ich glaube, da gibt es im Moment Zweifel, weil Verstöße gegen das europäische Financial Fairplay von der UEFA nicht so geahnt ist, wie man das eigentlich ahnden müsste. Und es gibt eben dadurch, dass alle Clubs am Ende doch gerade um die besten Spieler im Wettbewerb stehen, ist es eben eine Wettbewerbsverzerrung, wenn Clubs mit fast unlimitierten Mitteln in der Lage sind, diese Gehälter oder diese Transfersummen zu bezahlen, die eben Mitglieder Clubs wie beispielsweise Real Madrid oder Bayern München, die nur ihren Mitgliedern sozusagen Rechenschaft schulden, wie die in der Lage sind, dort weiter im Wettbewerb zu treten. Und diese Regeln, die gibt's auf dem Platz. Da kann auch nicht der reichste Club dann mit 14 oder 15 Spielern auflaufen. Dort gibt's Chancengleichheit und diese zumindest die Organisation der Rahmenbedingungen im finanziellen Wettbewerb, die müssen auch reguliert sein und dann auch umgesetzt werden.
Aber würde es auch, jetzt mal im konkreten Falle, es würde ja mit Sicherheit auch gewisse Voraussetzungen oder ein Verein müsste in einer gewissen Voraussetzung finanziell sein, um an der Super League teilnehmen zu dürfen. Ich denke, da würde es ja mit Sicherheit auch gewisse Richtlinien geben. Das ist das, wo sie eben darauf hinaus wollte. Ich meine, es ist ja schon manchmal spannend zu sehen, wie der ein oder andere Verein, der jetzt eben auch zu den Befürwortern gehört, ich glaube, du weißt ungefähr, wen ich meine, wären das Voraussetzungen, um überhaupt in so eine Super League zu treten? Weil ich denke mir manchmal, wenn man schon mit viel Geld Schwierigkeiten hat, offensichtlich, wie soll es dann vielleicht aussehen mit noch viel mehr Geld?
Ich weiß, was du meinst. Ich bin jetzt auch nicht der Sprecher von irgendeinem speziellen Verein, aber dass solche,
bin ich auch nicht.
Genau, dass solche Spiralen oft damit starten, dass man eben mit auch finanziell übermächtigen Clubs dann in den Ring tritt und dann versucht, seine Wettbewerbsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Genau. Diese Situation kann man entschärfen, indem man die Regeln klar aufstellt und diese Regeln dann auch einhält und nachhält. Ich glaube, darum geht es auch. Und ich glaube, dass Clubs das untereinander, wenn sie sich selbst sozusagen regulieren und wenn sie sich Regeln auferlegen, an die sie sich untereinander binden, dass das oft sehr viel effektiver ist, als wenn man das jemandem überlässt, der, wie gesagt, so viele Hüte aufhat. Fans auf der anderen Seite spüren, dass sie auch das Fußball insgesamt auch Zugänglichkeit verliert. Also sie brauchen 3, 4, 5, 6 Abos mittlerweile. Die Ticketspreise gerade in, also da ist Deutschland sogar noch ein Land, das es schafft, diesen Zugang zu Tickets auch immer noch erschwinglich zu halten. Dort gibt es schlimmere Entwicklungen in anderen europäischen Ländern. Aber das kommt dann natürlich noch hinzu, das Unverständnis, dass die Summen und dass das System sozusagen sich überhitzt, zum Teil auch auf den Schultern der Fans. Und von daher da einmal auf Pause zu schalten und zu sagen, lass uns mal darüber sprechen, wo wir gerade hinsteuern und können wir das und das und das nicht anders und besser gestalten. Das hoffe ich, dass das uns gelingt als Initiative, aber wie gesagt, einen Dialog führt man nie allein. Von daher bin ich ganz, ganz happy, wie das auch jetzt sich angelassen hat seit letzter Woche.
Was ist denn das Ziel oder mit was für einem Zeitraum können wir rechnen, wann die Super League dann in Kraft tritt oder was zumindest euer Wunsch oder euer Gedanke dabei ist?
Der Kalender markiert schon auch das Gerichtsverfahren, von dem ich vorher kurz gesprochen habe, am obersten Gerichtshof in Luxemburg, der überhaupt erst einen Rechtsrahmen schaffen kann für eine Alternative, für einen alternativen Wettbewerb oder der sich eben mit der Legalität des UEFA-Monopols im Moment beschäftigt. Im Frühjahr des nächsten Jahres werden wir dort ein bisschen mehr Klarheit und Rechtssicherheit haben. Mhm. Bis dahin glaube ich allerdings, dass der Dialog und die Erarbeitung von Vorschlägen völlig unabhängig von diesem Verfahren dem Fußball guttun können. Und von daher sehe ich es auch als unsere Aufgabe an, dass wir uns Gedanken machen über ein attraktives Format, das den europäischen Clubfußball unter der Woche neu definiert, dass wir aber auch Vorschläge machen, nicht nur Financial Fairplay, auch die Sichtbarkeit des Frauenwettbewerbs finde ich ein wichtiges Thema. Dort ist es notwendig, dass man Investitionen auch tätigt und die Sichtbarkeit erhöht. Vorschläge rund um den Amateursport und den Sockel der Pyramide, wie können Solidaritätszahlungen von oben nach unten wirklich sinnvoll in dem System wieder zurückgeführt werden. Es gab in der ersten Woche auch schon viel Wortmeldungen und erste Gespräche mit einem guten Dutzend von Clubs. Wir haben damals ja auch der UEFA den Dialog angeboten und diese Einladung wurde angenommen. Ich werde nächste Woche in Nyon sein, um auch mit der UEFA darüber zu sprechen. Das ist auch mein Verständnis von Dialog, dass man die andere Seite hört und dass man auch konfrontative Gespräche führt, weil wir werden uns sicher nicht auf alles verständigen können. Aber es ist auf jeden Fall auch ein schönes Signal an Clubs, die sich im Moment vielleicht noch scheuen oder sogar Sanktionen fürchten, wenn sie in den Dialog treten. Von daher ist das Bekenntnis auch von der UEFA, dass ein offener Dialog über die Zukunft des Fußballs möglich sein muss, ein positives Signal. Es gibt natürlich schon in dieser Woche, ich hatte jetzt auch schon mit einem guten Dutzend Vereinen einen guten Austausch und es gibt viele Wortmeldungen und Gespräche und ich bekomme E-Mails auch von Fans, die schon aufzeichnen, wie so ein europäischer Wettbewerb aussehen könnte. Wirklich toll. Aber es mag auch noch Clubs geben, die sich ein bisschen scheuen, sich auch öffentlich mit uns zu treffen oder in Austausch zu treten. Vielleicht fürchten sie auch Sanktionen, die ja auch immer wieder mal aufgerufen werden.
Umso wichtiger. Ne?
Genau, seien
sie. Aber es ist ja interessant. Es ist ja schon interessant, weil bisher hatte man ja immer das Gefühl von außen, also wir haben uns jetzt ja auch noch ein bisschen intensiver damit beschäftigt, dass man dann eigentlich eher komplett an der UEFA vorbeispricht, um alle zu überzeugen, anstatt mit ihnen. Also das ist ja jetzt, so wie du sagst, wirklich anders, weil im Grunde ist ja die Grundidee schon, sage ich mal, die Wettbewerbe der UEFA, speziell die Champions League, zu ersetzen. Deswegen dachte ich eigentlich bisher, dass das auch quasi an der UEFA nicht vorbei, weil vorbei kriegt man ja nicht, ist ja öffentlich sowieso ein Thema, aber dass man zumindest da einfach komplett ohne die UEFA plant in dem Sinne, weil die das natürlich automatisch erstmal für keine gute Idee gehalten haben.
Also ich glaube schon, dass die Interessen dort auch differieren und dass die UEFA eine Position hat und wir eine andere Position hat, aber genau das ist auch die Debattenkultur, die mir zugrunde liegt und die ich verteidigen möchte, dass Diskussionen besonders dann produktiv und interessant sind, wenn zwei Unterschiede Meinungen aufeinandertreffen. Aber wenn wir es schaffen, dass wir die uns trotzdem vorlegen und erklären, glaube ich, ist es ein kleiner Schritt nach vorne.
Ich weiß, du kannst auch nur zurückgucken, gerade was den ersten Vorstoß, sage ich mal, betraf. Hat dieser erste Vorstoß nicht, sage ich mal, die UEFA, an der es sicherlich auch einiges zu kritisieren gibt, und das haben auch wir schon getan und ganz viele, wenn man jetzt solche Sachen wie so eine Nations League oder sowas bespricht, da gibt es definitiv viel zu kritisieren, aber hat dieser erste Vorstoß damals der Super League Befürworter nicht die UEFA irgendwie zumindest in der öffentlichen Meinung unfreiwillig gestärkt?
Ja, da würde ich sogar sagen, dass mich das auch gestört hat, dass die UEFA in dieser ganzen Diskussion
als der Engel hervorgegangen ist.
Gewirkt hat. Und genau, das war so, das habe ich auch so wahrgenommen. Und umso wichtiger war es für mich in den letzten Wochen und Monaten auch zu bestätigen, dass die Clubs diejenigen sind, die den Fußball ja mit Leben füllen, die einzigen sind, die wirklich auch Risiken tragen, die investieren in Spieler, in Ausbildungszentren, in Nachwuchsförderung, die ihre Stadien erneuern, zum Teil einfach selbst und mit großen Investments verbunden. Sie tragen im Fußball alle Risiken, haben aber bei ihrem europäischen Clubwettbewerb eigentlich nichts zu sagen. Mhm. Eigentlich sind die Fans von Clubs, nicht Fans von irgendwelchen Verbänden mit Sitz in der Schweiz. Wenn du fragst, von wem bist du Fan, dann sagen die auch nicht von einem Wettbewerb oder von einem Turnier, sondern dann sagen die dir einen Club.
Oder einen Spieler.
Oder einen Spieler, ganz genau. Ganz genau. Von daher glaube ich, dass die Clubs auch ein Anrecht haben, über ihre Position im europäischen Clubwettbewerben nachzudenken und die Hand zu heben.
Werbung.
Ja, Toni, es gibt Probleme, die haben Menschen wie du, die habe ich nicht, nur teilweise vielleicht, aber wir sind ja ehrlich, ne? Wollen wir hier Tacheles reden. Es gibt ja schon einen gewissen Teil an Geld, was du besitzt, dass du dir harte Arbeit hast natürlich, das wollen wir hier festhalten, verdient. Aber wie hast du denn da den Überblick noch überhaupt? Das stelle ich mir immer schwierig vor.
Ja, ganz so einfach ist das nicht, ne? Also ich will jetzt hier nicht meckern, ne? Also da geben sich schon auch Vorteile daraus. Mhm. Aber natürlich, um so einen gesamten Überblick zu behalten, ist das natürlich manchmal nicht so einfach, ne? Und vor allem, was bei mir persönlich ein großes Problem ist, dass ich viele Sachen, so viele kleinere Sachen, kleinere Verträge, ne? Mit was auch immer, ob das da Streaming-Anbieter sind, ob das da...
Da gibt's ja einige mittlerweile, die man nutzen muss, ne?
Ja, kann, muss und die vielleicht auch noch weiterlaufen und die man aber gar nicht mehr nutzt. Also allgemein ist das so das Hauptding, wo ich sagen würde, da habe ich eine kleine Schwäche, da gebe ich auf jeden Fall mehr Geld aus, als ich müsste oder als ich dafür nutze, im Gegenzug. Das ist richtig. Aber Felix, du fragst mich doch nicht komplett ohne Hintergedanken.
Natürlich, ich habe gehofft, dass du so ein bisschen solche Probleme hast, weil ich würde gerne einen Tipp geben, wie vielen anderen aber auch. Dann geht es nicht nur um diese Leute wie du, ne, mit obere 5000 in der Welt, sondern natürlich auch für jeden anderen. Der Finanzguru, die Finanzguru-App. Damit erhältst du und auch alle anderen, Toni, einen perfekten Überblick über deine Finanzen. Damit kannst du all deine Konten verbinden. Ich weiß nicht, wie viele du hast, musst du jetzt auch nicht kundtun.
Danke.
Aber egal, ob Girokonto, ne, Kreditkarte, Depot oder auch die Kryptobörse, alle Einnahmen und Ausgaben werden automatisch kategorisiert und übersichtlich in der App aufbereitet. Also da kannst du wirklich dann mal nachlesen, wofür du überall zahlst, wo du überall Verträge abgeschlossen hast, was du schon gar nicht mehr weißt.
Ja, das wäre mal interessant.
Ja, es ist aber trotzdem so, mit Finanzguru Plus, Toni, bekommst du und ihr nur für 2,99 Euro pro Monat Zugang zu weiteren tiefergehenden Analysen eures Kaufverhaltens. Ja, weiß ich nicht, ob ihr das so gut tun würdet, ob da jetzt noch... Jedenfalls ist so, einmal Konto verbunden, zeigt dir die App alle Verträge übersichtlich an. Überflüssige Verträge können sogar per Fingertipp rechtssicher über die App gekündigt werden. Also auch da, Toni, ne, wenn du sagst, das ist jetzt wirklich überflüssig, da nochmal für 7,99 sich diesen Sender zu gönnen, wo du eh nicht mehr einschaltest, dann kannst du da ganz schnell das Ding auch kündigen. Mhm. Und du weißt ja auch, was Finanzguru Plus noch so für Vorteile hat, oder?
Ich hörte davon, Felix, ich hörte davon. Jedenfalls stehen dir damit noch großartige Features zur Verfügung, darunter detaillierte Budgetanalysen und personalisierte Finanztipps. Du behältst die Kontrolle über dein verfügbares Einkommen bis zum nächsten Gehaltseingang. Ne? Ist ja alles auch mal wichtig, ne? Dass man da das gut handelt, ne? Nicht, dass man da irgendwann mal so Mitte des Monats schon dasteht und sagt, boah, das habe ich jetzt aber schlecht geplant. Jetzt ist noch ein ganzer halber Monat.
Ja.
So, von daher, da hilft Finanzguru Plus auf jeden Fall, dass das nicht passiert. Und du erhältst intelligente Budgetvorschläge, das ist gut, die dir eine klare Übersicht über Ausgabenkategorien wie Lebensmittel, Shopping und Tanken bieten. Felix, auf jeden Fall würde ich mal sagen, für Finanzguru Plus, diese 2,99 € im Monat, das ist auf jeden Fall nichts, wo man dann irgendwann in nächster Zeit sagt, boah, hätte ich das mal gekündigt oder nicht gemacht.
Also, Punkt 1, Finanzguru-App downloaden, dann Konto verknüpfen, auf dem Homescreen auf dein Profil, oben rechts ist das natürlich, klicken und Gutscheincode eingeben. Denn wir haben natürlich einen Code, Toni. Luppen groß geschrieben. Damit kann Finanzguru Plus ganze 3 Monate kostenlos genutzt werden. Ne? Normal sind es nur 7 Tage kostenfrei, also auch da ein kleines Bonbon natürlich. Es gilt nur für Neukunden und Neukundinnen. Und dann würde ich sagen, Toni, Maschi kündigen, Finanzguru. Jetzt für dich auch.
So, ist eh sein Spitzname.
Werbung Ende.
Eine Annahme, die ja immer so ein bisschen mitgeschwungen ist, was aber, glaube ich, weder damals der Plan war, noch beim zweiten Anlauf jetzt, wirst du das wahrscheinlich bestätigen, ist, dass ja die Super League-Teams eben nicht mehr an nationalen Ligen teilnehmen. Das ist nicht korrekt.
Das ist ein großes Missverständnis. Wir reden hier, wie du vorher auch gesagt hast.
Ich glaube, das war ja immer so ein bisschen von den Fans irgendwie, ich weiß nicht, warum das mitgeschwungen ist. Ich glaube, das war auch damals nicht geplant, wenn ich richtig informiert bin. Aber das war immer das Gefühl, okay, jetzt gehen noch einige raus aus den Ligen und ja, machen ihr eigenes Ding.
Wie gesagt, wenn der Ausschluss der UEFA gegen die Super League Clubs, der hätte dann auch die nationalen Ligen betroffen. Also wer aus dem System ausgeschlossen wird, ist dann sozusagen ausgeschlossen. Es ging ja dann zumindest in der Drohung so weit, dass auch die Spieler von EM und WM von einem Ausschluss bedroht gewesen wären. Die Verbindung zu den nationalen Ligen und dass die nationalen Ligen eben auch die sportliche Leistung dazu befähigen muss, in Europa einen großen Schritt nach vorne zu machen, das ist im Moment genau darauf, wo wir drängen und wo wir den Leuten erklären müssen, keine feste Mitgliedschaft, kein geschlossenes Gebilde, sondern ein europäischer Wettbewerb, der gemeinsam mit den nationalen Ligen gebaut wird.
Ja, also es ist ja so, dass die Super League dann ja ein Champions League-Ersatz ist. Es gibt ja jetzt auch noch die Europa League, die Conference League. Was passiert denn mit solchen Wettbewerben?
Ganz genau richtig, Felix. Wenn die UEFA in ihrer Rolle künftig Einschränkungen erfährt in der Ausrichtung von europäischem Wettbewerb, dann muss jemand das ganze System neu organisieren und das fällt dann natürlich auch Europa League und Conference League darunter. Deshalb eben auch, wir haben kein Format, das wir aus der Kiste zaubern. Wir wollen in den Dialog treten und wir wollen genau solche Themen erarbeiten.
Ich möchte noch einmal ganz kurz zurück zu dem, dass die Super League-Teilnehmer dann natürlich trotzdem in ihren Ligen ganz normal Woche für Woche spielen. Das heißt aber eigentlich, dass diese Grundidee Super League sich ausschließlich darum kümmert, dass dieser Wettbewerb, den ihr ein Stück weit vermisst, zumindest bis zum gewissen Punkt in der Champions League, dass sich da aber national in dem Sinne nichts daran ändert, dass Bayern München 20 Mal Meister wird in Folge, dass Paris 20 Mal Meister wird in Folge. Also in die nationalen Ligen greift ihr überhaupt nicht ein. Weil da hast du ja das gleiche Problem, in Anführungsstrichen, Problem ja, wie international.
Also da ist höchstens, also die Debatte finde ich interessant zu sagen, trägt die Champions League etwas zu dieser Einseitigkeit der nationalen Ligen bei? Ist der Zugang zur und die Qualifikation zur Champions League für die Besten der Liga ein Riesenvorsprung und schafft die aktuelle Champions League Qualifikation ein Ungleichgewicht auf nationaler Ebene? Kann jemand, der sich mal für die Champions League qualifiziert, weil er eine tolle Saison gespielt hat in Deutschland, kann er darauf wirklich wachsen, aufbauen, seinen Kader verbessern? Oder ist es eher eine wirtschaftliche Lotterie, wenn er eben einmal in der Champions League schlimmstenfalls eben nur 6 Spiele macht und dann wieder ausscheidet? Gibt es eine Möglichkeit, dass jemand, wenn Union Berlin sich für die Champions League qualifiziert, gibt es eine Möglichkeit, dass daraus dann wirklich Schritt für Schritt was gebaut werden kann und europäische Spiele natürlich mit Auf- und Abstieg und wer schlecht spielt und letzter ist, fällt wieder unten raus. Aber gibt es trotzdem die Möglichkeit, innerhalb von Auf- und Abstieg Clubs die Möglichkeit zu bieten, wirklich an so einem europäischen Wettbewerb zu wachsen und dann vielleicht auch den Unterschied zu Bayern München zu schließen? Das ist eine
spannende Frage. Das heißt, mehr garantierte Spiele und mehr Einnahmen. Damit du nicht, wenn du wieder in Anführungsstrichen normale Saison hast, dass dir dann alle die, die dann plötzlich mehr gekostet haben, weil du deinen Kader verbessert hast für die Champions League, auf die Füße fallen?
Ja, es gibt leider eine ganze Reihe von Beispielen von Clubs, die gesagt haben, jetzt stelle ich einfach mal einen Champions League-Kader zusammen. Ja, wird schon klappen. Und dann schaffst du diese Qualifikation eben nicht. Und dann gibt es eine Spirale, die oft kein gutes Ende führt. Natürlich ist der Kalender wahnsinnig dicht und es wird nicht mehr, ihr seid ja, das kannst du bestätigen, wirklich auch am Anschlag mit dem Pensum. Auch deshalb ist es wichtig, dass man sich darauf verständigt. Wie könnte man sowas bauen, dass wir auf der einen Seite ein stärkeres, spannenderes Spieltag für Spieltag Topspiele in Europa haben, aber gleichzeitig eben auch, dass vielleicht eine neue Energie in die nationalen Ligen weiterreichen kann, indem man eben auch auf ein Standbein in Europa ein bisschen besser bauen kann als auf einen Cup-Wettbewerb. In Deutschland würde ich auch niemandem empfehlen, dass er seine Kaderplanung auf das Weiterkommen im DFB-Pokal baut, weil das eben einfach per Definition ein viel größeres Risiko hat mit K.O.-Spielen als der Liga-Wettbewerb.
Was ich halt bei dem so ein bisschen als Gefahr sehe, ist, dass wenn du wirklich, sage ich mal, als Super League-Teilnehmer wirklich in der Woche, wirklich Woche für Woche dann aber auch absolute Top-Spiele hast, dass dann eben diese Ligaspiele schon sehr an Wertigkeit verlieren könnten, sage ich mal. Ne? Also du hast wirklich die Top 10 in Europa, die dann auch wissen, nächste Woche spiele ich Liverpool, danach spiele ich City, danach spiele ich was auch immer. Und das Woche für Woche, dass dann nicht die Gefahr besteht, weil du sagst, pass auf, ich habe die Qualität, dass ich mich von mir aus auch über die Super League wieder für die Super League qualifiziere. Da wird es ja sicherlich auch eine Qualifikationsmöglichkeit direkt geben, dass ich sage, pass auf, und in der Woche, in der Liga, wir spielen da zwar mit, aber da spielt dann halt Kaderplatz 13 bis 22. Dass es vielleicht einfach diese Wertigkeit ein Stück weit verliert, die es jetzt absolut Woche für Woche hat.
Also das ist auch ein valider Punkt, den man adressieren kann. Wie schaffen wir es, die Kader dann dem gerecht zu werden und wer spielt denn dann das Auswärtsspiel in der Liga und so? Ich finde, das sind Themen, die man adressieren muss. Ich glaube aber, dass trotzdem sozusagen die große Maschine funktionieren muss und der Fußball insgesamt das bieten muss, was in ihm steckt. Und wenn man das Potenzial dort hebt, dann glaube ich, dass das ganze System davon profitiert. Aber man muss diese Topspiele zumindest auf den Rasen bekommen. Ich meine, der Florentino Pérez hat in seiner Ansprache an seine Mitglieder das Federer-Nadal-Beispiel genannt, die in 15 Jahren 40 Mal gegeneinander gespielt haben. Jetzt kann man auch drüber streiten, ob Tennis und Fußball in der Hinsicht vergleichbar sind. Aber allein, wenn ich mir auch im Fußball anschaue, was einfach Madrid-Barca für den spanischen Fußball getan hat oder diese Rivalität zwischen Ronaldo und Messi, wie viel 13-jährige Fußballfans die mit Euphorie erfüllt haben, das waren halt trotzdem Spiele, die zwei-, dreimal im Jahr stattgefunden haben. Wenn Barcelona und Madrid in unterschiedlichen Ligen gespielt hätten, hätten sie sich in der Champions League, wären sie sich vielleicht in 20 Jahren 4 oder 5 Mal begegnet. Da glaube ich schon, dass der Durst und der Appetit nach Topfußball gerade in der heutigen Entertainment-Landschaft wichtig ist, dass wir uns Gedanken machen, ob im Moment der Fußball so attraktiv ist, wie er sein kann. Ich glaube nicht.
Ich habe einen interessanten Kommentar gelesen oder einen Artikel vom, hast du wahrscheinlich auch gelesen, vom Christoph Biermann von 11 Freunde. Ich lese einmal ganz vor, kurz vor, und dann würde mich deine Meinung dazu interessieren. Er sagt, im Grunde jedoch war die Super League die richtige Idee, nur sie war nicht konsequent zu Ende gedacht. Die abtrünnigen Clubs wollten in ihren nationalen Ligen bleiben, obwohl es an der Zeit ist, es wörtlich zu nehmen, dass sie in einer anderen Liga spielen. Genau das sollten sie nämlich, dann wäre die Super League eine Befreiung für alle. Die Top-Vereine könnten aus dem Rattenrennen aussteigen, indem sie einen abgeschlossenen High-End-Wettbewerb voller Superstars für ein weltweites Publikum so organisieren wie im US-Sport. Als einen endlich wieder offenen Wettbewerb, weil sich die Spieleretats nicht mehr groß unterscheiden, die Reichtümer zu gleichen Teilen an die Clubs der Super League gehen, ob ein Verein dann einem Staatsfonds gehört oder nicht, wäre egal. Also im Grunde positiv gestimmt, nur er glaubt halt eben wirklich, dass dann auch diese Super League-Vereine dann nicht mehr in deren Ligen spielen sollten, weil wirklich die Konzentration dann so ohnehin auf diese Spiele wäre, der Super League. Und was noch den Effekt hatte, das dort glaube ich auch noch in seinem Artikel, dass dann einfach wirklich eine Handvoll Vereine in den nationalen Ligen die Chance auf eine Meisterschaft hätte, die sie sonst wahrscheinlich nie hätten.
Ja, ich glaube, dass, was du vorher gerade angesprochen hast, dass du dir Sorgen machst über die Entwertung der nationalen Ligen. Ich glaube, wenn die Top-Mannschaften komplett die nationalen Ligen verlassen würden, dann gäbe es genau diese Befürchtung, was Christoph Biermann so als letzte Konsequenz andeutet, wäre dann sozusagen eine Veramerikanisierung des Fußballs. Ich bin mir nicht sicher, ob das der Konsens der Fußballfans in Europa ist.
Aber von deiner Meinung her?
Ich glaube, dass der nächste Schritt ein attraktiverer, besserer Wettbewerb und die Einführung von einem wirklich starken, konsequenten Financial Fairplay ist. Mhm. Und wahrscheinlich auch der Gedanke, dass Clubs sich untereinander selber organisieren können und ihren Wettbewerb selber austragen sollten. Das sind schon drei Kernelemente. Klare Optimierung, ohne dass sie das europäische Modell des Sports verraten. Mhm. Von daher glaube ich, dass schon viel gewonnen wäre, wenn wir diesen Schritt gehen. Aber ich fand es auch einen sehr, sehr interessanten Beitrag zur Diskussion und habe das auch sehr aufmerksam gelesen im Spiegel. Ich glaube allerdings, dass die nationalen Ligen auch gerne ihre Top-Mannschaften weiter an Bord hätten. Sie möchten nur gerne auch noch einen breiteren Zugang zum europäischen Wettbewerb und daran wirklich wachsen und sich darauf entwickeln und ihre Ambitionen dort verwirklicht sehen. Im Moment gibt es ganz tolle, große europäische Traditionsvereine mit vielen Fans und einer großen Historie, die eigentlich nicht mehr vom Champions League-Sieg träumen können, obwohl sie die Champions League auch schon mal gewonnen haben. Und ich glaube, dort gibt es ein paar vergessene Clubs und vergessene Territorien, die aus einer kleineren Liga gar nicht mehr wettbewerbsfähig sind, um gegen die großen Clubs antreten zu können. Und auch dort bekam ich jetzt Rückmeldungen aus kleineren europäischen Ländern mit großer, großer Fußballtradition, die Hand heben und sagen, wir sind ein bisschen in der Versenkung verschwunden, wir können nicht mehr mithalten, wir haben auch gar keinen offenen Zugang mehr zur Champions League. Wir müssen oft durch so eine Qualifikation, wo aus 33 noch vier dann im August dann in die Champions League es schaffen. Auch wir würden gerne darüber sprechen, wie so ein Format auch uns wieder einen wirklich bedeutenden Zugang zum europäischen Fußballwettbewerb bieten kann. Mhm. Und auch darüber will ich sprechen.
Mhm. Wobei da ist, glaube ich, der Ansatz wahrscheinlich nicht einfach in dem Sinne. Also unabhängig davon, wie viel sich jetzt in den Ligen dann für diese Super League quasi qualifizieren können oder da reinspielen können oder so. Für die Plätze 12 bis 18 in Deutschland wird es doch da ähnlich wenig Möglichkeiten geben, da reinzukommen, wie auch eigentlich in die Champions League, oder?
Das müssen wir unbedingt vermeiden. Also wenn jemand irgendwann, deshalb ist ja auch sozusagen der Wettbewerbsgedanke, nicht jeder kann automatisch und ohne sich sportlich zu qualifizieren Zugang haben. Das Prinzip, auf das sich auch jeder Fan vor eineinhalb Jahren berufen hat bei seiner Kritik, das muss natürlich auch gelten, wenn man den neuen Wettbewerb durchdenkt. Aber wer in die Top 8, 10, 12, 4 vorstoßt, dem muss die Möglichkeit gegeben sein, dass das nicht nur ein Strohfeuer ist, sondern dass er darauf wirklich in der Lage sein kann zu wachsen. Und ich glaube, da gibt es bessere Konzepte als das aktuelle. Und da ist auch das Format, das von ab 2024 von der UEFA vorgeschlagen ist, leider meiner Ansicht nach der Weg in die falsche Richtung. Dort haben wir noch mehr Spiele. Ich glaube, es sind über 50 Spiele mehr. Es sind auch wieder noch mehr Mannschaften. Und nach 8 Spieltagen scheiden dann gerade 8 von 36 Mannschaften aus und am Ende wird es trotzdem erst wieder spannend, wenn es mit den letzten 16 im Februar, März in die K.O.-Runde geht. Mhm. Und ich glaube, das kann sich der Fußball nicht mehr leisten und das können wir besser bauen.
Da ist ja der einzigste Unterschied, dass dann halt, sage ich mal, einige Top-Clubs schon mal ein bisschen früher gegeneinander spielen könnten, oder? Also bei dem, was die UEFA ab 2024 plant. Also es gibt ja so oder so eine Reform. Also innerhalb der UEFA soll es ja auch ein anderes Champions League-Format geben, das mal so ein bisschen auch als Erklärung, was dann quasi gebaut ist wie eine Liga. Ist das richtig?
Ja, sie nennen es das Schweizer System. Also man wird trotzdem noch gelost in unterschiedlichen Töpfen. Mhm. Spielt dann Spiele, ist aber alle sind in einer Tabelle rangiert. Mhm. Ich glaube, das ist für den Fan auch sehr oder auch für mich sehr gewöhnungsbedürftig, dass man auf eine Tabelle guckt, man gerankt wird mit Mannschaften, gegen die man gar nicht spielt. Werden wir sehen. Aber wie gesagt, noch mehr Spiele und dann auch noch mehr Spiele, die unmittelbar auf den Ausgang der Runde keinen Einfluss haben, zielt meiner Ansicht nach genau in die falsche Richtung.
Du hast gesagt, Bernd, dass du im Dialog jetzt schon warst letzte Woche. Sag uns, wenn diese Aussagen schon überholt sind. Aber ich sag mal so, es ist natürlich auch jetzt für mich betrachtet, die Champions League ist natürlich schon ein Stück weit ein sehr emotionaler Wettbewerb, gerade für uns in Madrid, als Spieler gefühlt. Joachim Watzke hat gesagt, die Champions League ist ein absolut überragendes Format, vor allem ab 2024. Darüber hinaus fühle ich mich bei der UEFA sehr gut aufgehoben, da sie auch die kleineren Clubs im Blick hat. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob Joachim Watzke schon einer von denen war, wo du meintest, in der letzten Woche war ein Dialog da.
Natürlich hat sich der europäische Wettbewerb entwickelt. Der Europapokal der Landesmeister wurde von Real Madrid und von L'Equipe gegründet. Übrigens gegen den Willen der UEFA, das nur als kleine Anekdote. Und von Bernabeu auf den Weg gebracht. Als die Champions League gegründet wurde, hieß es, oh je, jetzt ist das jetzt ganz schlimm und das will niemand. Und jetzt gibt es Leute, die sagen, die Champions League ist perfekt und der Weisheit letzter Schluss. Und ich glaube, dass die Welt sich verändert und der Fußball die Balance finden muss, aus die Tradition verteidigen, auf ihre lange Geschichte stolz sein und trotzdem die Augen nicht verschließen von neuen Gegebenheiten, auf die man sich einstellen muss. Mhm. Und ich glaube, das ist zu schaffen, wenn man wirklich in einem breiten Dialog alle Akteure hört, die Zukunft des Fußballs einfach bedeutend ist. Spieler, Clubs, Fans, Spielerinnen. Ich möchte auch nochmal, ich glaube, dass der europäische Fußball eine viel schönere Möglichkeit hatte, auch im Clubwettbewerb die Sichtbarkeit vom Frauenfußball nach vorne zu treiben. All das sind super aufregende Themen, denen ich mich jetzt in den nächsten Wochen und Monaten widmen möchte.
Der Versuch einer Super League ist vor anderthalb Jahren krachend gescheitert. Wir haben seitdem unsere Position immer wieder klar kommuniziert, hat Oliver Kahn gesagt. Oliver Minzlaff, wir hatten uns bereits im April 2021, als es zuletzt solche Bestrebungen gab, dazu klar geäußert und die Pläne zur Gründung einer Super League rundherum abgelehnt. An unserer Haltung hat sich seitdem nichts verändert. Glaubst du, dass diese Aussagen zu 100% aus eigener Überzeugung sind oder auch das oft einfach das bedienen, was die Fans der Clubs hören wollen?
Also ich hätte sogar für Verständnis, wenn Clubverantwortliche sagen, ich bin da jetzt mal wirklich vorsichtig, weil die Reaktion der Fans, vor allem in England, dass das einen Einfluss nimmt auf meine Position. Aber die Statements, die du gerade vorgelesen hast, die beziehen sich meiner Ansicht nach nicht auf unsere Initiative jetzt, sondern auf den Vorschlag der Super League vor eineinhalb Jahren. Mhm. Ich glaube, dass die Offenheit des Wettbewerbs, also der Zugang über Qualifikation aus den Nationalen Ligen einen großen Unterschied macht und Hauptkritikpunkt sozusagen auch vom Tisch genommen
ist. Ist auch wichtig, das zu verstehen und auch zu hören.
Darum seid ihr auch so ein super Beispiel, dass man einfach, ihr räumt mir die Möglichkeit ein, 45 Minuten in aller Ruhe zu erklären, worum es geht und auch mit der einen oder anderen Missverständnis auszuräumen. Und ich bin mir sicher, dass wir uns noch viel häufig und besser erklären müssen, als wir es bisher getan haben. Aber es geht um attraktiveren Fußball. Es geht um stärkeres, stabileres wirtschaftliches Gerippe für den Fußball. Und es geht darum, dass die Clubs ihr Schicksal endlich auch im europäischen Clubfußball selbst in die Hand nehmen. Das sind Punkte, über die ich mit jedem gerne streite.
Das auf jeden Fall mit großer Spannung verfolgen. Ich bin ja auch eher der Fußballromantiker und bin da dann auch vielleicht ein Typ, der ein bisschen schwerer zu überzeugen ist. Aber bin offen in viele Richtungen und am Ende bin ich Fußballfan und will natürlich auch guten Fußball sehen. Gerne auch noch ein bisschen mit Toni. Mal gucken, wie das dann funktioniert. Wir haben ja letzte Woche auch angekündigt, dass du zu Gast bist und haben auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen gebeten, weil du auch gesagt hast, du gehst gerne mit den Fans in den Dialog. Das machen wir hier auch gerne.
Ja.
Wir beantworten gerne mal ein paar Hörerfragen und deswegen haben wir auch ein paar bekommen und ich glaube, wir haben insgesamt 3 ausgewählt und ich würde mal mit der ersten starten. Die kommt nämlich von Michael aus der Schweiz. Also, lieber Herr Reichert, eines der meistgenannten Argumente für eine europäische Super League besteht darin, dass der Fußball anscheinend das Interesse der jüngeren Generationen verliert. Dem versucht man nun entgegenzuwirken, indem man eine Liga mit Topclubs aufbaut, um den Zuschauern Woche für Woche Topspiele präsentieren zu können. Meines Erachtens liegt das Problem jedoch nicht darin, dass in nationalen Wettbewerben und der Champions League zu wenig Topspiele stattfinden, sondern im fehlenden freien Zugang für die Zuschauer für diese Wettbewerbe. Noch bis vor 4 bis 5 Jahren wurden bei uns in der Schweiz zum Beispiel Champions League Partien jeweils im öffentlichen Fernsehen ausgestrahlt und erreichten dadurch eine Vielzahl von Zuschauern. Auch Personen, welche sich nur moderat für Fußball interessieren, haben sich die Spiele angeschaut und am nächsten Tag darüber in der Schule oder im Büro diskutiert. Seit einigen Jahren ist dies jedoch nicht mehr der Fall, da die TV-Rechte für das öffentliche Fernsehen zu teuer wurden und diese Wettbewerbe nur noch auf Privatsendern mittels teuren Streaming-Abos verfügbar sind. Meiner Meinung nach stellt diese Tatsache das größte Problem im abnehmenden Interesse der jungen Generation dar, da viele entweder nicht das Geld oder nicht das Interesse dafür haben, monatlich so viel für Fußballspiele zu bezahlen. Daran wird auch sicher eine europäische Super League nichts ändern können, da diese ja schlussendlich sicher auch nur über Streaming-Abos verfügbar sein wird. Was sagen wir denn dazu?
Wenn ich mehr Interesse generiere und ich mehr Menschen habe, die Interesse haben an einem gewissen Produkt oder an einem Abo oder Zugang zu diesem Wettbewerb, dann kann ich den Preis natürlich anders gestalten, wie wenn meine Zuschauerschaft abnimmt und ich versuchen muss, die gleichen Erlöse zu generieren, indem ich einfach die Abo-Preise hochsetze oder ich dafür sorgen muss, dass möglichst unterschiedlichste Anbieter sich den Wettbewerb teilen. Also ich glaube, ein attraktiver, wahnsinnig faszinierender Wettbewerb, der Woche für Woche die besten Spiele liefert, wird dann auch wieder besseren Zugang den Fans bieten können. Davon bin ich überzeugt.
Also, aber in der ARD wird es trotzdem nicht laufen. Da machen wir uns keine Illusion. Die nächste Frage kommt vom Corbinian. Hallo zusammen. Es ist ja offensichtlich, dass die breite Fanbase gegen die Super League war bzw. ist. Die Argumente von A22 sind, dass die Fans wegen fehlender wöchentlicher Spitzenspiele und zu hohen Preisen für Tickets und Abos das Interesse am Fußball verlieren. Liegt es nicht eher an Aktionen wie Super League oder WM in Katar, dass die Fans immer vom Fußballgeschäft entfernt werden? Bezüglich des geplanten sportlichen Auf- und Abstiegs in der Super League kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass es so kommen würde, wenn dann beispielsweise Topspiele wegfallen würden. Man nehme an, dass Villarreal als potenzieller spanischer Meister aufstiegsberechtigt wäre und Barca als sportlicher Absteiger weichen müsste. Man würde doch niemals auf Duelle wie Barca-Real, Barca-Chelsea oder Barca-Juve verzichten. Ist das so? Sprich sportlicher
Abstieg. Ganz genau. Also dann hat er auch den neuen Rahmenbedingungen, über die wir kommuniziert haben, sportliche Leistung, Auf- und Abstieg, keine Privilegien für keine Mannschaften innerhalb diesen Wettbewerbs. Da müssen wir uns dort nochmal besser erklären diesbezüglich. Das ist, wie gesagt, so wie ich es vorher erklärt habe, auch gegeben. Wer gewinnt, steigt auf und wer verliert, steigt ab.
Okay.
Das finde ich gut.
Felix findet das gut. Also das wollen wir mal festhalten.
Ja, Auf- und Abstieg. Also das war jetzt allgemein gesprochen, weil ich finde das, wir reden ja natürlich von Top-Clubs.
Also gefällt dir das in der NBA nicht?
Das zum Beispiel gefällt mir nicht. Ja, wenn ich dann sehe, wie da die Mannschaften komplett lustlos dann auch Saisonspiele spielen, das ist ja auch nicht der Sinn der Sache. Wir haben ja gesagt, dass irgendwo jedes Spiel dann auch eine Bedeutung haben soll und das ist dann in der NBA oft nicht der Fall, wo es ja schon von vornherein in der Saison bei einigen Teams darum geht, gar nicht gewinnen zu wollen. Und das kann ja nicht das Ziel sein. Ne?
Ich meine, sie spielen zumindest auch für ein Ziel, um dann, geht jetzt wieder ein bisschen zu weit rein, um dann im Draft möglichst weit vorne zu sein. Aber stimmt, also du hast natürlich Mannschaften, die letzten 40 Spiele herschenken.
Dann machen wir noch die dritte Frage, wollen den Oscar aus Hamburg nicht vergessen, als abschließende Hörerfrage. als Hansi, ah, Toni hat, glaube ich, das vorhin auch schon mal kurz angesprochen, aber wir können das ja noch einmal hier klären. Als Hanseat interessiert mich brennend, welche Auswirkungen die immensen Gelder haben, die die teilnehmenden Vereine erwarten. Die bisher interessierten Vereine sind ja samt und sonders jene, die in den letzten Jahrzehnten fast pausenlos in der Champions League spielten und auch wie zum Beispiel Real Madrid regelmäßig recht weit gekommen sind. Dementsprechend haben sie in den letzten Jahren sehr, sehr viel Geld aus der erfolgsabhängigen Prämienausschüttung erhalten. Nun argumentiert Tonis Präsident, dass diese Vereine ohne die Gelder der Super League geschlossen vor der Pleite stehen. Was stimmt Sie, Herr Reichert, hoffnungsfroh, dass Vereine, die hinlänglich bewiesen haben, dass sie mit dem sehr, sehr vielen Geld in der Vergangenheit nicht umgehen konnten, in Zukunft mit dem unermesslich viel Geld besser umgehen können werden?
Also ich glaube, dass im Moment das System kränkelt. Von den 36 europäischen Top-Clubs, glaube ich, gerade mal 5 im Moment schwarze Zahlen, darunter übrigens Real Madrid. Von daher der Gedanke, lass uns gemeinsam einen besseren, größeren, ertragreicheren Wettbewerb bauen und lasst uns dann schauen, wie wir das ganze System stärken und finanziell auf stabilere Beine stellen können und wie wir auch über Solidaritätsströme sicherstellen können, dass der gesamte Unterbau der Pyramide davon profitiert. Bereits vor 1,5 Jahren war der Vorschlag der Superliga-Clubs, diese Zahlungen in den Amateur- und in den Breitensport, ich glaube, zu verdreifachen. Darüber herrscht ein großes Commitment, dass diese Erlöse verteilt werden müssen innerhalb der Fußballfamilie. All das sind Vorschläge, die man sich zu Gemüte führen muss. Und einfach nichts tun und die Probleme immer größer werden zu lassen, so zu tun, als ob man im Fußball sowieso nichts ändern kann, weil Innovation in dem Kontext schwierig ist. Damit wollen die sich nicht zufrieden geben und ich mich auch nicht.
Das haben wir verstanden und ich glaube, wir haben im Allgemeinen ein bisschen mehr verstanden. Wir sind, glaube ich, allesamt, da können wir, glaube ich, auch für unsere Hörer und Hörerinnen sprechen, sehr gespannt, welche Entwicklung das annimmt. Bedanken uns auf jeden Fall bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du das so ausführlich erklärt hast.
Ich wäre auch mal gespannt, da könnt ihr, liebe Hörerinnen, gerne auch mal ein bisschen Rückmeldung geben, wie ihr das jetzt hier so mit ein paar Tagen Abstand, wenn ihr es gehört habt, vielleicht mal einordnet, ob der eine oder andere da auch seine Meinung vielleicht ändert oder wie ihr das Ganze seht jetzt nach diesem Gespräch, das würde mich auch mal interessieren. Da könnt ihr euch natürlich jederzeit melden und auch ich will mich natürlich bei dir bedanken, Bernd. Für mich war das auf jeden Fall sehr spannend und ich glaube, es ist wichtig einfach, egal wie es am Ende ausgeht, dass man miteinander spricht, dass man in Dialog geht und versucht irgendwo ein Verständnis zu entwickeln für beide Seiten und wir sind wie gesagt gespannt, wo es dann am Ende hingeht.
Super, danke euch beiden für eure offenen Ohren und mir hat Spaß gemacht und ich halte euch gerne auf dem Laufenden, wie es weitergeht in den nächsten Wochen und Monaten.
So machen wir das. Bis dahin verbleiben wir mit einem Zitat von Fernando Caro vom Leverkusen-Boss, den du glaube ich gut kennst. Der sagt, egal wo es mit dieser Initiative hingeht, sie haben in Bernd Reichert einen Top-Manager für sich gewonnen. So, damit verbleiben wir. Bernd, dir einen schönen Abend.
Danke euch.
Ciao.
Ciao.
Schönen Abend. Ciao.
Einfach mal Luppen ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's immer mittwochs. Überall, wo es Podcasts gibt.
Ich dachte ja, wir machen einen Podcast zusammen, Joko, und dann hängen wir einfach ab, einmal die Woche, unterhalten uns ein bisschen, lustige Alltagsbeobachtung, manchmal politisches Take, dies, das, Feierabend. Was stattdessen passiert, ich muss Sport machen.
Schöne naja, Scheiße. Auf eine gewisse Art und Weise ist es aber auch abhängend, ne? Ja gut, das ist aber so eine Entwicklung, die man natürlich nicht kommen sieht, wenn man einen Podcast beginnt, wo man aber, wenn man einen Podcast hat, wie wir beide, der jeden Donnerstag erscheint und Sunset Club heißt, sehr dankbar darüber ist, dass zum Beispiel ein Gast wie Kai Pflaume sagt, hast du nicht Bock auf eine Klimmzug-Challenge?
Ja, und jetzt mache ich seit 2,5 Monaten, trainiere ich Klimmzüge, bald ist es soweit, die große Auflösung, habe ich es geschafft, einen Klimmzug zu schaffen, also habe ich es geschafft, ihn zu schaffen und die Laune ist im Keller bei mir, außer natürlich, wenn wir uns unterhalten miteinander, aber den Rest der Zeit, den ich nicht mit dir Podcast mache, mache ich ja Sport.
Ja, schaltet doch einfach ein und hört rein, wir würden uns sehr freuen und wenn es euch nicht gefällt, sagt es bitte keinem.